Bezüglich Prekarität, was genau hat Ihre Studie da festgestellt? Was ist das Ergebnis?
Um prekäre Beschäftigung zu erfassen, haben wir zum Beispiel uns das Einkommen angesehen, so den Niedriglohn erfasst oder ein Jahreseinkommen, das unterhalb des steuerlichen Existenzminimums liegt. Insgesamt haben wir da 7 Indikatoren aufgeführt und wenn die Befragten über einen längeren Zeitraum mindestens 2 dieser Indikatoren erfüllt haben, waren sie zumindest dauerhaft prekär beschäftigt. Gleichzeitig haben wir uns auch die Lebenslagen, insbesondere die Haushalte der Befragten angesehen und dort geguckt, wie die Wohnsituation aussieht und haben dort unterschieden, ob sie in schlechten Wohnbedingungen leben oder ob sie in zu kleinen Wohnungen leben mit weniger als 1 Raum pro Person, ob sie in Armut leben oder nicht in der Lage sind, finanzielle Rücklagen zu bilden und so weiter und so fort. Insgesamt haben wir ja auch hier 7 Indikatoren zusammengetragen und auch hier haben wir dann den Grundsatz angelegt, dass wenn diese Indikatoren, mindestens 2 dieser Indikatoren über einen längeren Zeitraum auf die Haushalte zutreffen, dass wir dann von prekären Haushalten sprechen. Denn haben wir dann alles zusammengelegt und quasi analysiert, bei wie vielen Personen denn dauerhafte prekäre Beschäftigung mit dauerhaften prekären Lebenslagen zusammenfällt. Und ja, da haben wir dann festgestellt, dass es denn 12% unseres untersuchten Samples betrifft, die dauerhaft prekär beschäftigt sind und dauerhaft in prekären Lebenslagen leben. Insgesamt konnten wir 3 Gruppen identifizieren, die besonders zu diesem Prekariat dazugehörten. Und das sind die prekären Väter. Das sind Männer im Haupterwerbsalter, die fast 8 von 10 Jahren prekär beschäftigt waren und fast auch durchgehend die gesamten 10 Jahre, die wir beobachtet haben, erwerbstätig waren und gleichzeitig auch 7 Jahre in prekären Haushalten lebten. Wir haben auch prekäre Mütter. Das ist eigentlich der größte Teil unseres Prekariats. Samples, wenn man so möchte. Das sind ebenfalls Frauen, die häufig und dauerhaft prekär beschäftigt sind, nicht ganz so umfassend wie die Männer, da haben wir mehr Erwerbsunterbrechung und auch dauerhaft in prekären Haushalten leben und 1/5 dieser Gruppe an Frauen lebt sogar permanent, also den gesamten 10-Jahres-Zeitraum in prekären Haushalten. Und zum Schluss haben wir noch die Ausbildungsabbrecher, das sind insbesondere junge Männer, die zwischen prekärer Beschäftigung, Erwerbslosigkeit und eigentlich sehr erfolglosen Ausbildungsbemühungen hin und her pendeln und dazu auch noch in prekären Haushalten leben.
Sie hatten als ein Kriterium auch schon in Armut leben. Wo ist der Unterschied zur Armut bei der Prekarität?
Armut an sich ist halt ein wichtiger Indikator für die finanzielle Sicherheit eines Haushalts. Aber es sagt noch nicht besonders viel aus über die Gesamtlebenssituation. So kann zum Beispiel in einem Haushalt, der arm ist, die erwachsenen Personen, die dort tätig sind oder am Arbeitsmarkt erwerbstätig sind, beide nicht prekär beschäftigt sein. Also durchaus sicher, normale Einkommen verdienen und so weiter und so fort. Die Armut kommt dann eventuell dadurch zustande, dass es entweder ein Mehrkindhaushalt ist oder ein Alleinerziehendenhaushalt. Auf der anderen Seite muss nicht jede Person, die prekär beschäftigt sind, automatisch in einem armen Haushalt leben. Weil in dem Fall, wenn manchmal nur Niedriglöhne bezogen werden und eine hohe Beschäftigungsunsicherheit besteht, vielleicht noch ein Partner vorhanden ist, der diese Unsicherheiten auffängt, sodass auf der Haushaltsebene letztendlich kein erhöhtes Risiko vorliegt. Und insofern ist Armut zwar ein wichtiger Indikator, aber es ist für das Konzept der Prekarität wichtig, beides gleichzeitig zu betrachten, nämlich die Erwerbstätigkeit und den Haushalt.
Es gibt ja, wenn man dem Werbesprech oder so lauscht, schon auch Vorteile dabei. Also die Vorstellung davon ist ja relativ flexibel zu sein, sich auch vieles aussuchen zu können und so weiter. Ist da auch was dran?
Grundsätzlich ist dieser Aussage nicht so viel entgegenzusetzen, solange diese Flexibilität keinen Dauerzustand darstellt. Wenn die flexiblen Anforderungen, wie zum Beispiel befristete Beschäftigung, aber quasi unendlich stattfinden und immer nur von einem befristeten Vertrag zum nächsten gehopst wird, dann wäre das ein Zustand, der auf Dauer ist, ein Unsicherheitszustand und das ist dann natürlich auch nichts Positives und trägt auch nicht wirklich besonders zur Wohlfahrt der betroffenen Personen bei. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die sogenannten Normalarbeitsverhältnisse, also unbefristete Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse, nicht davor schützen, nicht prekär beschäftigt zu sein. Also auch die sind häufig prekär beschäftigt, wie wir insbesondere bei unserer Gruppe der prekären Väter sehen. Diese sind nämlich durchgehend beschäftigt, aber auch fast durchgehend nur in diesen sogenannten Normalarbeitsverhältnissen, also unbefristet in Vollzeit beschäftigt, aber gleichzeitig eben auch prekär. Also flexible Beschäftigung kann durchaus mit Prekarität zusammenfallen, aber auf der anderen Seite schützen Normalarbeitsverhältnisse, also nicht flexible, sichere, als sicher angesehene Arbeitsverhältnisse, nicht zwangsläufig vor Prekarität.
Wenn man nun in der Prekarität feststeckt, was kann man tun, um da rauszukommen?
Das Positive vorneweg, der Übergang von der Ausbildung oder dem Studium in den Arbeitsmarkt ist in der Regel mit Prekarität begleitet, aber in der Regel auch nicht dauerhaft. Also das ist eine schwierige Zeit, eine schwierige Phase, aber früher oder später fassen die meisten Fuß in einem regulären Beschäftigungsverhältnis und kommen aus der Prekarität raus. Nichtsdestotrotz kommt es zu Prekarität. Wir finden nicht umsonst 12% im Prekariat, also dauerhaft in prekärer Beschäftigung und prekären Lebenslagen. Was man da machen kann, ist auf der Beschäftigungsebene versuchen anzusetzen und auch im fortgeschrittenen Alter zum Beispiel einen neuen Beruf zu erlernen. Ich rede hier nicht von einer Umschulung oder einer kurzfristigen Weiterbildung im Maschinenschreiben oder weiß ich nicht was, sondern wirklich einen vollwertigen neuen Beruf zu erlernen, weil Deutschland und der deutsche Arbeitsmarkt sind halt haben einen berufsspezifischen Arbeitsmarkt. Das heißt, eine sichere, vollwertige Beschäftigung ist auch nur mit einem vollwertig erlernten Beruf auszuüben. Und wenn Personen im fortgeschrittenen Alter zum Beispiel den Beruf wechseln wollen, aber Berufswechsel wiederum mit höheren Prekaritätsrisiken einhergeht, müsste die Politik hier tatsächlich ansetzen, um auch im höheren Alter das Erlernen eines neuen Berufs möglich zu machen. Das ist insbesondere notwendig, weil in den Lebensmitteln sind die finanziellen Verpflichtungen doch relativ stark ausgeprägt durch Familie, durch Bau, durch was auch immer. Und einfach nicht mehr erwerbstätig zu sein, um stattdessen einen neuen Beruf zu erlernen, ist denn nicht mehr ohne weiteres möglich. Das heißt, wir brauchen mal Finanzierungskonzepte, die den kurz- oder den mittelfristigen Ausstieg aus dem Erwerbsleben ermöglichen, um einen neuen Beruf zu erlernen, der dann wieder langfristig eine sichere Beschäftigung und sichere Haushalte der betroffenen Personen ermöglicht.
Ja. Also quasi immer noch mal eine Ausbildung machen.
Bestimmte Berufe sind einfach nicht für die Lebenszeit. Maurer, Maler, es gibt sehr, sehr viele Handwerksberufe, die mit einem starken physischen Verschleiß einhergehen, wo einfach von vornherein einfach davon auszugehen ist, dass er nicht bis zum 60. Lebensjahr ausgeübt werden kann. Auf der anderen Seite gibt es halt auch sich verändernde Präferenzen von Personen über das Lebensalter. Das, was man im Jugendalter interessant und spannend fand und dann 20 Jahre gemacht hat, findet man dann irgendwann auch nicht mehr so wahnsinnig spannend und interessant. Und dann ist der Wechsel eventuell für alle Beteiligten der positivste Ausweg, um Burnout oder Bore-out oder sonstigen unglücklichen Phänomenen vorzubeugen. Und auf diese Art und Weise, also ein Wechsel in einen anderen Beruf ist ja ohne weiteres in der Regel möglich, aber in der Regel geht dann halt doch mit einem erhöhten Prekaritätsrisiko einher. Und insofern sollte hier doch auch die Möglichkeit geschaffen werden, einen vollwertigen neuen Beruf zu lernen. Und das ist insbesondere auch im Anbetracht des anstehenden Fachkräftemangels im Zuge des demografischen Wandels besonders wichtig, hier eine Neuanpassung der individuellen Qualifikation auch in der Lebensmitte zu ermöglichen.